Herzlich, ich denke, dass ihr was gelernt habt. Wir haben hinten für diejenigen, die in der Bibel suchen, wo was ist, wir haben hinten ein Verzeichnis, Inhaltsverzeichnis von der Bibel hier gebracht, sodass jeder findet, wo was in seiner Bibel ist. Und ich denke, wir haben ein kleines Problemchen. Wir haben verschiedene Bibelübersetzungen. Und ich wollte fragen, welche Bibelübersetzungen habt ihr, sodass wir uns ein bisschen einigen, weil jemand kam zu mir, bei mir steht das alles gar nicht drin, was hier vorgelesen wird. Also es hängt immer davon ab, was für Bibelübersetzung habt. Wir versuchen hier, wenn es irgendwie geht, den Luthertext oder die Gute Hoffnung, also Gute Hoffnung auch Luthertext, zu verwenden. Ja, Elberfeld ist mir zu kompliziert zu lesen. Und also wir bleiben, also darf ich mal fragen, wer hat alles Luther schon hier? Gut, und wer hat die Einheitsübersetzung? Das sind drei Einheitsübersetzungen. Und Elberfelder, wer hat Elberfelder? Aber habt ihr auch. Aber zu Hause habt ihr eine Lutherbibel, oder? Also ich würde sagen, wir bleiben einheitlich bei der Lutherbibel, beziehungsweise Gute Hoffnung. Das geht auch in diese Richtung nach dem Luthertext. So, dann, wenn ihr liest, dann, weißt, manchmal denkt man, Mensch, das steht bei mir nicht in der Bibel. Was lesen die Leute? So, und bei dieser Gute Hoffnung sind auch die Apokryphen drin. Denn man hat zeitlang bei einer Bibelreform-Sache hat man die Apokryphen rausgeholt, aber im vorletzten Jahrhundert hat man aus den Apokryphen sogar noch gepredigt. Und wir haben viele Predigten aus Apokryphen auch. So, das waren die Bekanntmachungen. Und wenn irgendjemand neu hier dazugestoßen ist zu dieser, zum Glaubenskurs, schreibt eure Namen ein, tragt euren Namen ein. Und zwar, mir ist wichtig, am Schluss von diesen ganzen Lehrstunden gibt es dann eine CD. Dann könnt ihr das nochmals alles zu Hause nachhören. So, und deshalb, wir möchten wissen, wie viele CDs wir eigentlich dann machen müssen. Also aufschreiben, dann, dass ihr einmal verzeichnet sind und einfach hier lernen. Dann Fragen werden am Schluss gestellt. Also wenn du Fragen hast, schreib auf der Rückseite deine Frage auf und wir werden dann am Schluss dann die Fragen beantworten. Lass uns zusammen beten und lass uns Gott um seinen Segen bitten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns heute segnest, dass du uns heute begegnest und dass du uns heute zeigst den Weg zum Sieg. Herr, und ich möchte dich einfach bitten, lehre du uns ein siegreiches Leben, dass wir über Satan, Sünde und alle negativen Gedanken über allem Herr sind. Herr, und ich danke dir auch, dass du auch Heidi helfen wirst, das alles rüberzubringen, worauf es ankommt, dass wir auch richtig verstehen und dass wir auch zurechtkommen. In der Bibel, in deinem Wort, das ist dein Buch an uns, dein Liebesbrief. Herr, und wir möchten deinen Liebesbrief lieb gewinnen. Segne uns, jetzt wenn wir uns Gedanken machen über deine Botschaft. Amen. Gott segne euch und lasst uns einfach daran arbeiten. So, wir werden dann am Schluss die Fragen beantworten und jetzt wollen wir in das Material gehen. Dieses Mal ist etwas mehr und etwas schwieriger. Es wird jeden Tag, jedes Mal schwieriger. Also das haben wir gemerkt auch in der Vorbereitung. Nee, also es ist einiges dran, aber wir wollen ja lernen. Ist es warm oder kalt? Wie ist es euch? Warm. Pass auf noch, Renate, schaltest du dann die Lüftung draußen ein? So, okay, dann wird es ein bisschen frischer. Okay? Gott segne euch und Heidi, Gott segne dich.
Ja. Einige sind heute zum ersten Mal hier. Darf ich mal sehen, wer ist heute zum ersten Mal hier? Oh, doch, ihr beide, ja. Das ist gar nicht so viel, wie ich dachte. Kann ich euch also abfragen, müsstet ihr allerhand schon wissen. Ja, also mir geht es darum, zuerst mal, weil die Grundlagen des Glaubens, die ersten 3G, wo alle Menschen passiert sind, sie wurden geschaffen, sie sind gefallen, sie sind getrennt worden. Sie wurden geschaffen zum Bilde Gottes. Am wievielten Tag wurden die Menschen geschaffen? Sechsten, ja. Ist neben dir noch ein Platz frei? Ja, da kannst du, ach so, sie kommen zu zweit, nee, da geht's nicht. Die waren da vorne, jetzt ist es ein bisschen anders. Guck mal, ob ihr noch zwei Plätze, sind irgendwo zwei Plätze noch vorhanden? Bitte, wo es nicht so weit weg ist. Okay. Am sechsten Tag wurde die Menschen geschaffen. Und Sie sind gefallen, es kam wie ein Vakuum, eine Leere. Und seitdem ist der Mensch auf der Suche nach etwas, wo er nicht direkt so beschreiben konnte, aber wenn er Gott nicht gefunden hat, fehlt ihm etwas, es ist eine Leere da. Und dann wurde der Mensch getrennt von Gott, denn der Lohn und der Lohn der Sünde ist der Tod durch die Trennung. Und dann hatten wir noch am Anfang der Ursprung des Bösen. Warum hat Gott das Böse schaffen müssen? Kann es jemand erklären noch? Er hätte es doch bleiben lassen können, hätten wir ganz mit dem Bösen gar nichts zu tun gehabt. Ja, sagst du. Ja, genau. Und genauso auch die Engel, die wurden auch nicht gezwungen. Die konnten sich entscheiden für Satan oder für Gott, den Vater. Und dann, das Ergebnis der Errettung ist, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Das heißt, er gab ihnen die Macht zu wissen, ob sie nun Gotteskinder sind oder nicht. Man kann es also wissen, ob man ein Kind Gottes ist oder nicht. Und man kann es nicht nur wissen, sondern man sollte es wissen. Und ich hatte euch so einen Zettel gegeben, da stehen die Schritte drauf. Das heißt, die 12 Schritte oder Vorgänge, wie man ein Kind Gottes wird. Und das sind diese Dreiteilung, die ich hier gemacht habe. Ihr habt ihr die letztes Mal bekommen. Und da ist zuerst mal eine Voraussetzung ist, dass Jesus am Kreuz für unsere Sünden starb. Das ist getan, geschehen, abgehakt. Und die zweite Voraussetzung war, dass uns das Evangelium gepredigt wurde. Das heißt, du kannst nicht irgendwas glauben, was dir gerade so einfällt. Das Evangelium muss dir gepredigt werden oder gesagt werden. Und wenn, so wie es dir gesagt wurde, so musst du auch jemand anders wieder weitersagen. Und mich würde es interessieren, wie wurde es dir gesagt, wie hast du das Evangelium bekommen? Hast du ein Traktat gefunden auf der Straße? Hast du im Radio eine Sendung gehört? Hat dir ein Freund was erzählt? Hat dich jemand in die Gottesdienste eingeladen? Wie war das bei dir? Könntest du mir mal das sagen, zum Beispiel? Kannst du mir das sagen? Ja? Durch eine irgendeine andere Art zum Glauben gekommen, wo mir das sagen könnte.
Und so weiter, gleich mit Mikrofon und Doris, du machst das.
Ja. Wie bist du zum Glauben gekommen?
Ich bin schon so erzogen worden. Zwar auch nicht den lebendigen Jesus, aber eigentlich mit Gott aufgewachsen.
Ja,
allen an.
Ja.
Als ich 72 hier nach Berlin gekommen bin aus Jugoslawien, ja, war ich suchend nach Gott und nach Wahrheit, war ich richtig durstig und elend und habe ich zufällig zwei Missionaren in U-Bahnhof getroffen.
Ja.
Die kamen aus Slowenien,
ja,
aber die konnten Serbisch sprechen. Und da rannte ich zu ihnen und natürlich bekam ich schnell Kontakt mit den Geschwistern und die hatten mich zu Jesus geführt und ja, haben mir den Weg der Errettung näher erklärt und in der Bibel erklärt, was Jesus für mich getan hat. Und da habe ich schnell gerannt und Jesus in mein Leben aufgenommen.
Du kannst jetzt das Mikrofon eins hin nach hinten geben zu Frau King. Und kannst du mir sagen, hast du in Amerika Jesus erlebt oder hier in Deutschland?
Ich war nie in der Kirche groß geworden und hatte aber immer die Sehnsucht, mal an einem Abendmahl teilzunehmen. Also ich war in der Schule, im Gottesdienst und im Religionsunterricht. Und da hatte sich ein Pastorentöchterchen aufgeregt, dass ich eine 2 in Religionsunterricht hatte und sie nur eine 3, und wo ich doch eine Heidin war. Und da habe ich zum ersten Mal das Wort Heide für mich gehört.
Ja.
Also das war als kleine Schülerin. Und aber später als 30-Jährige habe ich dann die Sehnsucht gehabt, an einem Abendmahl teilzunehmen, das erste Mal. Das war mir noch nie vergönnt. Und dann war ich zur Kur in Bad Reichenhall und dann habe ich einen Freund in Karlsruhe angerufen, der immer der aus einer Glaubensgemeinschaft kam, Entschuldigung.
Ja.
Ob ich einfach in die evangelische Kirche reingehen dürfte und daran teilnehmen dürfte. Und dann hat er gesagt, die haben sich etwas gelockert. Wenn das dein großes Seelenbedürfnis ist, dann geh. Also ich kann es ja, mal sehen, was passiert. Und dann war ein Gottesdienst, da kann ich mich kaum dran erinnern, aber dann hieß es, jetzt teilen wir das Abendmahl aus und wer jetzt dabei sein möchte, der bleibt und die anderen können gehen. Und dann wurden wir gebeten aufzustehen und dann hat er aus einem Büchlein vorgelesen, was ich später erfahren habe, es ist das Katechismus gewesen, aber da, ob wir wissen, dass wir Sünder sind. Und also ich hatte ja so einen Stein auf dem Herzen über die Verfehlungen der Vergangenheit, dass das war einfach nicht mehr auszuhalten. Und da war, also in, ich habe nicht laut Ja gesagt, aber in mir wusste ich alles Ja. Und dann, ob dass Christus dafür gestorben ist und ob wir das glauben und wenn wir das im Glauben annehmen. Und ich habe überhaupt gar nicht nachgedacht, da habe ich gedacht, wie wunderbar. Und habe das einfach, ja, und innerlich und auf einmal geht diese Steineslast auf meinen Körper, die wird in tausendstel von Sekunden nach oben gerissen und ich bin frei und eine unaussprechliche Freude. Und dann gucke ich mich um, was ist hier los? Aber es war, jeder war ruhig, ne? Und dann habe ich das Abendmahl bekommen und das, ich konnte einfach nicht den Mund halten. Ich habe so gejauchzt. Also ich konnte einfach nicht mehr stille sein.
Ja, schön. Also wir sehen die ganz verschiedene Art und Weise, wie das Evangelium zu uns gepredigt wird. Aber es ist notwendig, dass also erstens mal Jesus starb für uns und zweitens, dass das Evangelium uns gepredigt wird. Und dann schenkt uns Gott der Herr, als drittens habe ich das hier, den rettenden Glauben. Und wir müssen dann annehmen, diesen Glauben, das heißt, wir müssen Gott Recht geben, wir müssen uns als Sünder erkennen und wir müssen um unsere Sünde Buße tun, es muss uns leid tun. Und wenn das alles erfolgt ist, dann schenkt Gott seinen Teil, dann gibt er uns die Wiedergeburt, das heißt die Vergebung durch das Blut Jesu, die Versöhnung mit Gott, wir werden dazu gerecht gemacht und dazu verlangen wir die Gotteskindschaft. Durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch die Adoption hinein in die Familie Gottes. Wir werden ein Teil des Leibes Jesu. Und dann kommt noch an letzter Stelle das Bekennen unserer Sünden vor demjenigen, vor dem wir es getan haben. Entweder vor Menschen oder vor Gott oder einfach nur so vor uns, zu uns selbst. Und die Wiedergutmachung, soweit es möglich ist. Du kannst nicht alles wieder gut machen, aber manches kannst du wieder gut machen. Und dann ist es deine Sache, deine Aufgabe. Und als Abschluss, als Schritt des Gehorsams und als Abschluss der Bekehrung dann die Taufe. Und da haben wir die Taufe im Wasser durch Untertauchen. Also nicht die Säuglingstaufe oder so. Und da haben wir eine ganz wichtige Bibelstelle gelernt, die steht in Markus 16, Vers 16. Und da hatten wir eine Diskussion noch darüber. Was steht in Markus 16, Vers 16? Das hatten wir in der ersten Lektion gelernt.
Getauft wird, der wird selig.
Ja, nochmal. Ja, und da ist noch ein Satz dabei. Mein Mann sagt immer, wie wichtig es ist, bei Bibelworte den zweiten Teil, den Vorspann oder den Nachspann zu lesen. Bei dem Vers kann man sich das wirklich sehr gut merken. Und da heißt es, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ist das nicht schrecklich? Also wer glaubt und getauft wird, der wird selig. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden, heißt es in dieser Bibelstelle. Und wenn du mit irgendjemandem Zeugnis gibst oder so und diese Bibelstelle nimmst und erzählst, von, dass man glaubt und dass man getauft werden sollte, und dann kannst du das ruhig vorlesen, denn das trifft bestimmt wie ein Schlag ins Gesicht, wenn es heißt, aber wer da nicht glaubt, der wird verdammt werden. Also ist nicht nur, die Wahl ist nicht nur zum Glauben da. Und da hatten wir, wer da glaubt und getauft wird, das erste Mal die Wassertaufe. Und dann hatte ich euch als Hausaufgabe dieses Mal aufgegeben, weil das heißt, und Jesus wird euch taufen mit Wasser, das sagt der Johannes. Aber er wird kommen und er wird euch taufen mit Feuer. Also mit Wasser und mit Feuer. Und es hat mit Geist und mit Feuer. Ja, die Taufe im Heiligen Geist ist was anderes wie die Taufe mit Feuer. Und wir haben uns schon unterhalten heute mal drüber mit einigen, was die Feuertaufe, was das ist. Wo findest du das Wort Feuertaufe so in einem Wortzusammenhang? Das findest du nicht in der Bibel. Aber es gibt sehr viel über Feuer, was das Feuer bewirkt. Wer hat da was rausgefunden, was Feuer bewirkt?
Also Hebräer 1,7 haben wir gefunden, Inge und ich. Hebräer 1,7.
Bisschen lauter, ich verstehe.
Hebräer 1,7.
Ja, was ist da?
Da steht Johannes der Täufer, der das Wirken von Jesus vorbereitete, forderte die Menschen dazu auf, ihre Schuld zu bekennen und ihr Leben ganz auf Gott auszurichten. Die Taufe, die er spendete, war das Zeichen dieser Umkehr. Wer sich von Jesus taufen ließ, galt im Gericht am Ende der Zeit als gerettet, während alles Schuldbeladene durch eine Feuertaufe der Vernichtung preisgegeben ist. Das heißt, da haben wir auch das Wort mal gefunden.
Ja,
Wir haben ein wichtiger Satz von den Engeln, heißt es, auch Hebräer 1,7.
Ja.
Gott macht seine Engel zu Stürmen und seine Diener zu flammendem Feuer.
Ja.
Und es gibt noch eine Entsprechung, die das, glaube ich, untermauert. Man soll ja immer mehrere Stellen haben. Muss mal kurz gucken, Moment. In den Korinther 3,12. Es wird auch nicht verborgen bleiben, wenn jemand darauf baut, ob Gott, ob Gold, Silber oder wertvolle Steine, ob Holz, Schilf oder Stroh. Am Tag des Gerichts wird sich erweisen, ob es Bestand hat. Dann wird die Feuerprobe gemacht. Das Werk eines jeden wird im Feuer auf seinen Wert geprüft.
Ja, es war sehr gut. Aber weil es ist so weit hin, wer war das jetzt, wo gelesen hat? Ich habe es selber nicht gesehen. Ja. Okay.
Korinther 3,15. Wenn es verbrennt, wird er bestraft. Er selbst wird zwar gerettet, aber so, wie jemand gerade noch aus dem Feuer gerissen wird. Also da war auch wieder was mit Feuer.
Ja. Also gerade aus dem Feuer gerissen. Wir hatten letztes Mal gehabt im Hebräer Kapitel 4, Vers 15, da war eine ganz wichtige Bibelstelle, auch genauso die wie die, wo wir in der ersten Lektion hatten, das war die Markus 16,16. Und hier Hebräer 4, Vers 15, da heißt es im zweiten Satz, dass Jesus, weil es ja ging ja um die Person Jesus, in allen Stücken versucht war, wie wir, aber er war ohne Sünde. Und das ist eine sehr, sehr schöne Schriftstelle. Aber gleichzeitig auch sehr schwer. Und zwar schwer deswegen, weil sie, Moment mal, hier habe ich das. Vers 15, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist, allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Also diese Bibelstelle, die ist sehr lang. Aber der erste Teil, das ist, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit. Und dann aber der zweite Teil ist dann sehr wichtig, sondern der versucht ist, allenthalben gleich wie wir, doch ohne Sünde. Also Jesus war ohne Sünde, aber er war versucht allenthalben gleich wie wir. Also es gibt nichts, womit Jesus nicht versucht worden wäre. Und wenn du in Traurigkeit bist oder Schwierigkeiten gerade durchlaufen musst, kann für dich dasselbe glückend sein, dann den Hebräerbrief zu lesen, wo du Jesus siehst als Hohepriester. Es ist nicht nur diese eine Bibelstelle, es ist sehr viel im Hebräer drin, wie Jesus unser Hohepriester ist, wie er unser Priester, wie er uns vertritt und wie er so das Gleiche mitmachen musste wie wir. Wir denken manchmal immer, wir müssen alleine das durchmachen. Keiner macht sowas mit. Aber Jesus hat alles durchgemacht, gleich wie wir. Und er ist versucht worden vom Satan, gleich wie wir. Aber er ist ohne Sünde geblieben. Und da hatten wir letztes Mal noch angeschnitten, über die Vorherbestimmung oder über das Vorherwissen Gottes. Manche glauben an eine strikte Vorherbestimmung, dass Gott alles schon vorher bestimmt hat. Ich persönlich, das ist meine Sache, ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass Gott alles im Voraus wusste. Und deswegen kann er sagen, so und so ist es. Aber ja, unter Prädestination. Und wir haben uns dann noch überlegt, wann ist die Seele denn dem Menschen beigegeben worden? Wann ist die Seele entstanden? Ist die Seele schon immer da gewesen, im Himmel irgendwo, in so einem Lagerhaus für die Seelen? Oder hat ein 12-jähriges Kind plötzlich diese Befähigung des Glaubens bekommen, weil sie mit 12 Jahren wurden die Kinder im Judentum, wurde auch Jesus als Kind vor die Entscheidung gestellt? Oder ist es bei der Errettung, dass der Mensch dann die Seele bekommt? Nee. Ja, habt ihr euch mal drüber nachgedacht, für was ihr euch zu... Bitte? Weiß man nicht, aber wann wurde der Mensch bewusst, dass er eine Seele hat? Ihm wurde eine Seele gegeben, er ward eine lebendige Seele, heißt in der Bibel.
Ja? Also, so wie ich es jetzt kenne und denke, dass es mit Adam zu tun hat.
Die Feuertaufe.
Nein, nicht die Feuertaufe, sondern
die Seele.
Die Seele, der Atem, ja. Der Wohle von Gott, hat Adam den Atem durch die Nase eingehaucht. Ja. Hat es Ola, ja, den Oden, ja. Hat es was dann mit der Seele zu tun? Ja.
Ja.
Also, ich denke doch.
Ja. Bei der Feuertaufe, da ist es so, das ist so ähnlich wie im Schmelzofen feurig gemacht zu werden, brennend für den Herrn zu werden. Malachi 3 heißt es, an die Front geschickt zu werden. Das heißt, wenn wir die Feuertaufe erleben, dann werden wir vor Gott an die Front geschickt. Wir durchlaufen irgendetwas, was uns nicht so arg gefällt. Getauft kann man auch werden, in der Feuertaufe mit der Liebe Gottes kann man auch so erfüllt werden, dass einem dann das nicht mehr schwer fällt. Und wir haben heute die dritte Lektion und das heißt, die Lektion 3 ist der Sieg und da hat man euch am Anfang etwas ausgeteilt, weil wir etwas gemerkt haben, was bei euch ganz, ganz schlecht bestellt ist. Das ist das Wissen um der Bücher der Bibel. Und die habe ich hier hinten alle drauf zusammengeschrieben, wie die Bücher der Bibel heißen. Es war so ein Durcheinander letztes Mal. Viele wussten gar nicht, wo was steht. Schlag mal diese letzte Seite auf, wo es heißt Altes Testament oben. Das ist jetzt für die, die die Bibel schon ziemlich kennen, ist es was ganz Leichtes. Und für euch, die ihr jetzt erst eine Bibel kauft, manche kaufen sich erst jetzt eine Bibel, habe ich mitgekriegt, die haben noch gar keine zu Hause und ohne Bibel ist es ein Unding. Und da hat in jedem ist das Inhaltsverzeichnis so ein kleines bisschen anders, aber im Wesentlichen gleich. Anders ist es deswegen,
Weil die Lutherbibel wollte zum Beispiel nicht, dass der Jakobus so weit vorne steht. Die hatten Jakobus nicht so gemocht, der Luther. Es waren ihm zu viele Werke und es hat ein bisschen weiter nach hinten geschoben. Aber sonst sind die anderen Bücher im Wesentlichen gleich. Und da ein Teil wollen wir heute davon lernen. Und zwar die ersten 5 Bücher heißt man den Pentateuch. Penta ist griechisch. 5 sind die 5 Bücher. Oder man kann auch sagen, die 5 Bücher Mose. Und man kann es auch einzeln lernen, wie sie heißen, der Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium. Und ich hätte gern, dass ihr das alle bis zum nächsten Mal gelernt habt, das Stückchen da. Der Pentateuch mit seinen 5 Büchern Mose. Ja, was ist denn mit dem 6. und 7. Buch Mose? Habt ihr auch schon davon gehört? Ja, sag, was ist das für ein Buch? Okkulte, es sind okkulte Bücher. Habt nichts damit zu tun. Es gibt 5 Bücher Mose und nicht mehr. Und dann geht es weiter. Dann kommen die Bücher in dichterischer Form und dann kommen die ganzen langen Propheten. Und da gibt es die großen Propheten und die kleinen Propheten. Wie ist der Unterschied? Sind die kleinen Propheten ein Kopf kürzer wie die anderen? Oder woher kommt dieser Ausdruck, kleinen Propheten? Ja, genau. Und dann kommen die Neuen Testament, zuerst die 4 geschichtlichen Bücher, beziehungsweise die 5, und die könnt ihr auch schon lernen bis nächste Mal. Was sind das wohl im Neuen Testament? Lukas und Johannes. Kann man sagen, das sind 4 Evangelien? Nein, das kann man nicht sagen. Es ist ein Evangelium, berichtet von Matthäus, von Markus, von Lukas und Johannes. Aber es gibt keine 4 Evangelien, es gibt nur ein Evangelium. Und dann kommt die Apostelgeschichte. Und dabei ist interessant, dass das gleich übergeht von der Apostelgeschichte, also von Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und dann geht es gleich weiter über in die Apostelgeschichte. Es ist also auch ein Geschichtenbuch. Dann kommen die Briefe des Paulus, die übrigen Briefe und dann das prophetische Buch, das Buch der Offenbarung des Johannes. Wir werden die einzeln später mal durchnehmen, diese Bücher, und werden dabei feststellen, dass also wir leben so richtig mittendrin in manchen Büchern. Was da drin berichtet wird, das geschieht jetzt. Es ist äußerst spannend und äußerst aktuell. Also wenn man da manchmal drin liest, dann muss man echt aufpassen, dass man nichts auf dem Herd stehen hat. Oder so, da muss man, weil das ist spannend, da will man weiter wissen, wie geht es weiter. Also das habt ihr alle, dieses könnt ihr jetzt nach und nach so für euch selber ein bisschen lernen, ein bisschen durchschauen. Und heute noch bei der dritten Lektion ist über den Sieg. Und da habe ich die Erlösung und der Erlöser und seine Liebesbeziehung zu uns. Und wer hat das Mikrofon jetzt gerade in der Nähe? Könntest du mal das vorlesen? Bitte? Der Erlöser und seine Liebesbeziehung zu uns.
Liebesbeziehung zu uns. Zwei Verliebten kann man eine Liebesbeziehung zwar ansehen und anmerken, aber es wird nicht leicht sein, das zu verstehen und zu begreifen, wenn diese ausdrücken sollten, was sie fühlen. In Deutschland werden Gefühle in geistlichen Dingen sowieso verpönt und nur den Sekten zugeschrieben. Aber unser Glaube soll nicht nur im Kopf bestehen, sondern auch das Herz ergreifen. Unser Glaube ist nicht auf Gefühlen aufgebaut, aber er wird auch gerade durch sie erlebt und ausgedrückt. Durch unseren Lobpreis, wenn er von Herzen kommt, drückt sich unsere Liebe zu dem Erlöser aus. Und Gott mag uns einfach, auch wenn wir schwach sind, und freut sich wirklich über uns. Seine Kraft, sagt er selbst, ist in den Schwachen mächtig. Darum freuen wir uns im Gegenzug an seiner Gegenwart. Wer diese noch nie erfahren hat, ist wirklich sehr arm dran. Um die Liebe zu Gott in dir wachsen zu lassen, solltest du den Erlöser näher kennenlernen. Die Katholiken benutzten dazu früher Kreuzgänge und versenkten sich in Schritt für Schritt in die Person Jesu. Sie versuchten sich hineinzufühlen in das, was Jesus erlebt hatte auf dieser Erde. Kannst du die Gegenwart Gottes genießen? Ist es Wonne für dich? Kannst du die Welt um dich herum vergessen, wenn du bei Jesus bist? Die Heiligen der frühen Christenheit suchten dies. Denken wir an Franz von Assisi oder an die Wüstenväter in Ägypten in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Jesus liebt dich so, wie du bist, nicht so, wie du sein sollst.
Das ist ganz wichtig.
Weißt du, dass du stolpern kannst, dass du nicht perfekt sein musst und trotzdem rein bist vor dem Herrn? Petrus hatte den Herrn 3-mal verleugnet, den geistlichen Dienst aufgegeben, seine Freunde, die Jünger Jesu, wieder um sich geschart und ist wieder fischen gegangen, als ihm Jesu am Ufer des Sees Genezareth erschien. Viele würden hier Petrus so abstempeln, wie er sich selbst fühlte, nämlich als Versager. Aber Jesus sagte zu ihm: Weide meine Schafe. Es gibt nämlich einen großen Unterschied zwischen geistlicher Unreife und Rebellion. Wichtig ist nur, dass du aufrichtige Liebe für ihn hast. Hast du ihn lieb? Jesus ließ Petrus die Schwachheit seines Fleisches bewusst wahrnehmen, bevor er ihn zum Leiter der Jünger machte. Auch du musst erst deiner Schwachheit voll bewusst werden, dein Versagen erleben, damit du vom Herrn gebraucht werden kannst. Starke verachten oft Gottes Gnade, sie überschätzen sich, zerstören sich und stehen dem Kanal des Heiligen Geistes, der durch sie wirken will, absolut im Weg.
Das ist also ganz wichtig zu erkennen: Ich bin schwach. Und meine Schwachheit ist kein Hindernis, sondern Gott hat mich trotzdem erwählt. Halleluja. Weiter.
Nur die ehrliche Liebe zu Jesus qualifizierte den Petrus zum Aposteldienst. Auch dein Stolz und deine Selbstgerechtigkeit müssen zerbrochen werden, denn Jesus liebt dich trotz deiner Fehler. Meine Babys waren nicht perfekt, sie hatten Runzeln und eine Glatze, aber ich war total verliebt in sie.
Weiter? Ja.
Du bist der, deine Liebe hört niemals auf. Du brauchst kein Held zu sein, nur sein Kind. Keine Lebensumstände und Zustände in deiner Gefühlswelt verändern die Tatsache, dass ich geliebt bin und selbst auch von ganzem Herzen Gott liebe. Bekenne mit mir.
Ich bin geliebt. Ich bin ein Liebender. Und deswegen, nicht wegen meiner eigenen Leistung, bin ich erfolgreich.
Das eigene Versagen, die Schwachheit und die Fehler des Kindes bringen es auf den Schoß der Eltern. Und dort wird es gestreichelt und kann sich hinkuscheln. So ist es auch mit mir und mit dir. Wir dürfen zu Jesus und zum Vater kommen. Wir sind Geliebte und Liebende und das macht unseren Wert und Erfolg aus. Ich bin niemals unbedeutend, denn ich bin die Person, für die der Herr starb, auf die er wartet und nach der er verlangen hat. Dein Wert liegt nicht in deiner Leistung und Verwendbarkeit. Du stehst zu niemand in Konkurrenz. Jesus fragt nicht nach deiner Leistung, sondern nach dir selber. Du bist nicht in erster Linie sein Diener und Arbeiter. Es gibt solche Arbeitsbienen. Sondern sein geliebtes Kind und darum dienst du ihm aus Liebe.
Ja.
Du brauchst keine Angst mehr zu haben vor den Umständen, der Ablehnung oder Bedrohung. Denn du bist schon geliebt und im Hafen göttlicher Ruhe angekommen, in den liebenden Armen des Vaters. Genauso ist es Martha ergangen und auch mir oft in meiner Ehe. Mein Mann meinte, ich liebe ihn nicht, weil ich keine Zeit für ihn hatte. Aber ich hatte keine Zeit, weil ich nur für ihn alles arbeitete und das wollte er gar nicht. Das war oft ein großes Missverständnis. Er wollte, dass ich Zeit für ihn habe. So leben auch viele Christen. Jesus fragte nicht nach der Qualifikation des Petrus oder nach seiner Zukunftsvision. Ihn interessierte es nur, ob Petrus den Herrn lieb hat. Viele Gläubige ohne Liebe sind wie ein Steinpanzer von Grundsätzen und dahinter eingemauert. Wie viel Kopfweh, Angst und unnötige Sorge im Kampf des Lebens hätte ich mir erspart, hätte ich das nur vorher erkannt. Mein Dienst für Gott war oft verkrampft und nicht gelassen. Die Lebensangst ließ mich oft nicht schlafen. Ich war in einem dauernden Wettstreit, weil ich dachte, dass Jesus mich nur liebt, wenn ich ein Held für ihn bin. Die fromme Sklaverei hat ein Ende. Die fromme Fassade hat ein Ende. Statt ich sollte, heißt es jetzt, ich will. Oder auch ich will jetzt nicht. Gott hat keine Enkelkinder und muss keine fromme Rolle mehr spielen. Ich brauche meine Schwächen nicht mehr zu verstecken. Ich werde geliebt trotz meiner Schwächen. Total geliebt.
Können wir den Satz nochmal zusammenlesen, den letzten? Ich brauche meine Schwächen nicht mehr zu verstecken. Ich werde geliebt trotz meiner Schwächen. Total geliebt.
Darum kann ich vor Gott und Menschen echt sein. Wir leben nicht mehr unter einem Knäuel aus Schuldgefühlen und Missverständnissen. Wir dürfen uns auch am Leben erfreuen und die Sehnsucht, Wünsche erfüllen, die uns der Schöpfer ins Herz gelegt hat.
Amen. Ich habe das war mal eine Predigt, die ich mir vor vielleicht 3-4 Jahren mal gehalten habe. Und als ich das dann wieder gelesen habe, habe ich gespürt, wie total wichtig dieser Inhalt von dieser Predigt ist. Aber nicht nur das haben wir jetzt angeschaut, also dieses Kleingedruckte hinten und diese Predigt, sondern die Lektion 3 über den Sieg. Und dazu müsst ihr dann diese Fragen beantworten, und zwar macht ihr das zu Hause. Und ich sage es deswegen, weil da ist immer die Bibelstelle dabei, wo die Antwort schon so in groben Umrissen drin geschrieben steht. Und das, da könnt ihr dann selbst das zum Beispiel auch abkürzen, wenn es da heißt, was für ein Gebet hat Jesus da gesprochen, dann müsst ihr das nicht ganz abschreiben, sondern so im Zusammenhang dann bringen. Oder auf Seite 2 ist das, da heißt es, Moment, nein, das ist nicht Seite 2, das ist Seite 3. Auch nicht. Nein, die Fragen beantworten ist Seite 4. Ja. Da steht zum Beispiel, könnte mal das jemand aufschlagen in Matthäus 27, Vers 46. Wie lautet der Satz, der zum Ausdruck bringt, dass Jesus den Kampf gegen die Sünde alleine ausgetragen hat? Matthäus 27, Vers 46 ist die beantwortet.
Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ja, und dann in Johannes 19, Vers 30 sind die drei wichtigen Worte, die Jesus hier gesagt hat.
Wer hat Johannes 19, 30?
Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied.
Also es ist vollbracht, das haben wir im Deutschen so schönes Wort, es ist vollbracht. Im Englischen heißt es nur, it is finished. Das heißt so viel wie, jetzt ist vorbei. Aber es ist so schön, dass dieses Wort es ist verbracht, das Jesus hier gesagt hat. Also mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist vollbracht. Und vorher kommt noch eine Frage 2, und zwar ist es auf Seite 2. Seite 2 steht da dran. Und das ist in Matthäus 8, Vers 14 bis 17. Und das ist natürlich, hier ist nur eine Zeile. Und deswegen bräuchte man eigentlich nur den letzten Satz von diesen von diesem Matthäus 8, Vers 14 bis 17 aufschreiben, weil es nur wenig Platz ist.
Und wer hat es?
Er hat unsere Schwachheiten auf sich genommen und unsere Seuchen hat er getragen.
Ja. Er hat unsere Schwachheiten auf sich genommen und unsere Seuchen hat er getragen. Das sind so die wesentlichen Sätze über den Sieg Jesus. Und vorher ist dann noch, aber das macht ihr zu Hause, die Seite 1, das ist ein bisschen mehr zu schreiben. Und als Hausaufgabe zum nächsten Mal, dann lernt ihr euch mal ein bisschen zurecht, dann in der Bibel ein bisschen zurechtfinden und füllt von uns dieses aus, was hier in der Lektion 3 ist, lest ihr mal durch und dann füllt ihr noch aus, was noch auszufüllen ist. Das solltet ihr selber feststellen. Und Johannes, du kannst jetzt deine Fragen abnehmen.
Vielen Dank. Wir haben hier den Sieg Jesu in Gethsemane. Jesus starb, hat uns erlöst, nicht im Tempel. Er hat uns nicht erlöst, also in Jerusalem, sondern außerhalb der Stadt. Also damals war Golgatha außerhalb der Stadt. Und es ist ganz besonders uns Heiden. Also der Erlösung Jesu ist ganz besonders für uns. Er ist der Fluch für das Gesetz geworden. Er starb als Verfluchter, als Verdammter, starb am Kreuz. Und für uns als aus den Nationen, ich denke, das ist ganz arg wichtig, nur zu deiner Erlösung zu wissen, er trug die Dornenkrone. Die Dornenkrone hat er nirgendwo tragen müssen, steht nirgendwo in der Bibel, dass er eine Dornenkrone tragen sollte. Aber der Fluch Adams war, Dornen und Disteln sollen auf deinem Weg wachsen. Praktisch Jesus hat diese Dornenkrone für die Nationen, für die Heiden genommen. Für dich und mich sozusagen, weil die waren nicht im Gesetz, die kannten nicht das Wort Gottes, deshalb er trug die Dornenkrone. Also die Erlösung ist für die Juden sowohl als auch für die Nationen, der Fluch Adams, weil Adam trug das und dann natürlich auch die Schmerzen, das gilt natürlich für Frauen, mit Schmerzen wirst du Kinder gebären. Also er trug unsere Schmerzen, lud auf sich unsere Krankheit und in seine Wunden sind wir geheilt. Das war hier. Am Kreuz, warum musste Jesus am Kreuz sterben? Gab es keinen anderen Weg? Es ist so wichtig, dass wir das wissen, dass er gerade diesen Weg gehen musste, damit sich eine alte Prophezeiung erfüllt. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Also es ist eine uralte Prophezeiung. Ihr habt es ja auch hier ausgearbeitet. Denn er hat, der von keiner Sünde wusste, 2. Korinther Kapitel 5, 21 auf Seite 3, denn der von keiner Sünde wusste, ist uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit haben sollten oder die uns zusteht haben sollen. Jesus ist unser Stellvertreter geworden. Also er starb als Stellvertreter für uns. Eigentlich müsstest du am Kreuz hängen und du müsstest gekreuzigt werden. Die Rosemarie hat, ich glaube, dass Rosemarie gewesen ist, die hat in der Kinderstunde vor Jahren meinen Enkeln erzählt, die Kreuzigungsgeschichte, Ostern und so weiter. Und dann kommt mein Enkel, der Jonathan, und geht überall rum und erzählt, ich muss gekreuzigt werden. So dass der Vater sogar in den Kindergarten gehen musste und sagt, hören Sie, sagen Sie mal, was ist mit Ihrem Kind los? Der sagt, er muss gekreuzigt werden. Wir müssen das Evangelium verstehen. Also der Junge hat das Evangelium so richtig verstanden, ich muss gekreuzigt werden. Und dann fragt der Opa, wie ist es, wenn ich gekreuzigt werde? Überleg einmal, wie ist es, wenn du gekreuzigt wirst? Also hast du begriffen, also wir müssen den Weg des Todes gehen und jeder für sich, auch so der kleine Enkel, der muss auch gekreuzigt werden. Also ging ihm so nach, wochenlang hat er sich da beschäftigt, bis wir versucht haben, dass Jesus für uns gestorben ist. Du musst nicht mehr sterben. Er hat alles für dich getan, aber du musst es nur akzeptieren, dass das, was er getan hat, dass es für dich ist. Du hast einen Stellvertreter. Okay? Dann haben wir hinten noch den Sieg durch die Geißelung. Es ist auch interessant, Jesus hat alles durchgemacht, was in den alten Propheten gesagt wurde. Jesus wurde gegeißelt und es ist interessant, er hat 39 Schläge bekommen und 39 Krankheiten gibt es, oder Wurzeln von Krankheiten, es gibt nicht, also die Ursachen für Krankheiten, 39 Wurzeln für die Krankheit, und er ist für jede Krankheit hat er einen Hieb bekommen. In seine Wunden, also seine Wunden sind für unsere Heilung. Wir sind in seine Wunden geheilt. Und zwar die Krankheit, die dich gerade betrifft, Krebs oder Arthrose, er hat die Wurzeln, nicht die Krankheit als solches, denn das ist alles nur ist zusammengefasst. 39 Schläge hat er bekommen und wurde gegeißelt. Und die Bibel spricht an so vielen Stellen, auf Seite 2 haben wir dann die Geißelung, dass er für uns gegeißelt wurde. Und Geißeln heißt gequält, so damit du dich nicht mehr quälen musst. Er wurde für dich und mich gequält. Er hat alles also erduldet für dich und mich. 39 Schläge hat er bekommen, das Blut rann auf die Erde. Und interessant ist auch, Jesus starb dort nur als Stellvertreter, pro forma. Eigentlich hat er sein Leib und sein Blut uns bereits schon im Abendmahl verausgabt. Er hat sich schon beim Abendmahl gesagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut. Das hat er nicht auf Golgatha. Auf Golgatha hat er nur den Körper dagelassen. Was Erde ist, soll Erde werden, Staub zu Staub. Aber das andere hat er seinen Jüngern zurückgelassen, mein Leib und mein Blut. Ich fand es ganz toll, das Zeugnis mit dem Abendmahl, wie, dass man Gott sogar beim Abendmahl finden kann. Wenn man bewusst das Abendmahl aufnimmt, ich nehme den Leib Jesu, die Gesundheit Jesu, dieses Unverletzte, dieses Ungeschlagene, dieses Ungegeißelte, ich nehme seine Gesundheit in mir auf. Das hat er vor der Geißelung gegeben. In seine Wunden sind wir geheilt. Warum musste Jesus das alles erleiden? Es ist eigentlich eine gute Frage, weil es einfach die Propheten so festgelegt haben. Gott tut nichts, ohne dass es in der Schrift begründet ist. Und wir haben die ganze Opferung, die ganzen Rituale im Judentum, das sind alles so Schattenbilder, Hinweise auf unsere Erlösung. So eigentlich wird im Theater gespielt oder in der Religion, im Kult gespielt und durchgespielt, somit, damit man ganz einfach versteht, er hat sich geopfert, hat sich für mich hingegeben und er ist für mich gestorben. Denn wir wissen ja, das erste Opfer war ein Lamm beim Abel, ein Lamm, das geopfert wurde, das Blut des Lammes hat versöhnt. Eigentlich geht die Geschichte noch zurück, ein Tier musste sterben, damit die Sünde des Menschen zugedeckt wird, beim Adam. Ein Tier musste sterben, also nicht nur Palmenblätter oder nicht nur Feigenblätter, sondern ein Lamm, ein Tier musste sein Leben lassen, damit der Mensch die Blöße zudeckt oder zugedeckt bekommt, die Schande, das Verbrechen ausgelöscht wird. Okay, und jetzt möchte ich ein paar Fragen. Wenn jemand Fragen zu dem, was wir hier jetzt gesprochen haben, also wir möchten uns vielleicht fixieren auf das, was hier gesprochen wurde. Und jetzt, Doris, wenn Fragen da sind, dann bist du wieder in Aktion. Ja, zwei Fragen sind hier. Das Mikrofon muss man so gerade halten. Da und dort. Okay, die Frage, bitte. Was bewegt dich?
Jesus trug unsere Schwierigkeiten.
Das ist nicht eingeschaltet wahrscheinlich. Doris, am besten du hältst vor Mund. Man hält es besser, man kommt besser zurecht, wenn man selber hält. Und halte dann so. So.
Ja, Jesus trug unsere
Bitte?
Jesus trug unsere Schwachheiten, unsere Krankheiten, ja. Aber
und unsere Sünden mal, auch.
Ja, aber die Schwierigkeiten, wir müssen ja auch durch die Schwierigkeiten durchgehen, ja.
Ja.
Und die Apostel hatten ja auch sehr viel zu kämpfen gehabt. Die wurden verfolgt und wurden gequält und also ganz verschont wären wir ja nur nicht.
Nee.
Ja?
Nicht? Nee, okay.
Also es ist ja nicht so, dass wir nur immer jauchzen und jubilieren können, sondern wir müssen ja durch diese Tiefen hindurch.
Okay, und alles klar.
Ihr habt und das ist so mal daran zu wenig berücksichtigt worden hier bei denen.
Jo. Okay, zwei Sachen sind hier in dieser Frage, wie ich die verstanden habe. Zwei Sachen, und zwar die eine Sache ist, dieses Urproblem, wofür Jesus gelitten hat, ist das Urproblem der Menschheit, wo der Mensch gefallen ist, also dieses Verhältnis Gott gegenüber. Aber wir werden nicht verschont, für unsere Probleme zu leiden. Und wir sollen um Christi willen leiden, so wie Christus für uns gelitten hat. Wenn wir jetzt für das Evangelium leiden und verfolgt werden, bedrängt werden, um Jesu willen, ist es wieder ein anderes Leiden. Aber letztendlich, die Leiden, die uns beschäftigen und uns betreffen, die hat er getragen, ich muss nicht tragen. Jesus starb auf Golgatha. Golgatha, wenn ihr in der Bibel nachguckt, heißt Schädelstätte. Also Jesus starb auf der Schädelstätte. Es ist interessant, es nützt nichts, wenn du sagst, Jesus ist auf Golgatha gestorben. Der muss in deinem Kopf gestorben sein, in deinem Denken. Dass es überträgst von Golgatha auf deine Situation, er ist für mich gestorben. Ich muss die Krankheit, das Negative nicht mehr tragen. Den Fluch Gottes muss ich nicht mehr tragen. Und Krankheit ist ein Fluch. Ich muss diesen Fluch, ich muss mich nicht darunter stellen, Christus starb für mich auf Golgatha. So, wenn ich das übersetze. Aber jetzt, wenn ich jetzt fürs Evangelium leide oder mitten in dieser Welt bin, ich muss Schwierigkeiten ertragen. Und natürlich, wenn du ganz ehrlich bist, viele Probleme sind hausgemacht. Wenn du auf Gottes Wort hörst und gesund lebst und das Wort Gottes zu Herzen nimmst, bist du nicht mehr unter dem Fluch, sondern bist du unter dem Segen. Und Krankheit ist ein Fluch. Und deshalb, ich darf das Gott abgeben. Und ich darf natürlich auch Gesundheit annehmen. Und wie viele ihn aufnahmen. Und ich denke, beim Abendmahl ist es schon ein ganz wichtiger Faktor, wo ich Heilung empfange, aber auch in jedem anderen Gottesdienst. Okay, die nächste Frage.
Ja, hier geht es um die 39 Schläge und die 39...
Bitte lauter.
Hier geht es um die 39 Schläge, beziehungsweise um die 39 Wurzeln, beziehungsweise Ursachen für Krankheiten. Sind die im Wort Gottes, die 39 Ursachen, irgendwo aufgeführt? Die Wurzeln.
Weißt du, wenn der Jude betet, der ist nicht so still, wie wir hier stehen und oder vielleicht höchstens Hände hochheben. Der Jude bewegt den ganzen Körper. Der ganze Körper ist in Bewegung. Die Juden sagen, der menschliche Körper hat 618 Glieder und alle Glieder sollen den Herrn loben. Das heißt also, diese Wiederherstellung hängt mit diesen Gliedern zusammen. Also seine Gesundheit, wir übernehmen diese Gesundheit und übertragen es auf unseren Körper, indem wir vor Gott uns bewegen. Maria bewegte all diese Worte in ihrem Herzen. Und dieses Nachdenken, dieses Bewegen, nicht nur stillstehen vor Gott, sondern einfach alles aufnehmen, ich saug das so richtig auf. Diese 39 Schläge, das geht wie ein roter Faden durch die Bibel, beim 40. Schlag bist du tot. Nach der römischen Geißelung oder nach der jüdischen Geißelung, nach welcher Geißelung auch immer. Wir wissen ja, Paulus hat auch mehrmals Schläge gekriegt und hat es überlebt. Im 2. Korinther können wir das nachlesen. Das ist also, bedeutet dein Tod. Mit 39 schaffst du, wenn du gut und stark bist, aber bei 40 bist du tot. Und deshalb, man hat den Leuten erspart. Das ist also in der Mythologie. Wir müssen die Heilsgeschichte mythologisch verstehen. Es ist ein Geheimnis und etwas, was man nicht erklären kann, ist eine Offenbarung letztendlich. Und diese Geißelung, wir wissen, Jesus wurde gegeißelt, wurde angespuckt, seine Ämter wurden gelästert. Bist du Prophet? Bist du König? Bist du Priester? Also der Sohn Gottes wurde in allen seinen Ämtern, in allen seinen Eigenschaften verlästert, verspottet. Deshalb, er hat an allem gelitten. Also diese 39 wirst du schon immer wieder wie einen roten Faden in der Bibel finden. Das hat auch mit der Zahlenmystik was zu tun. 9 und 3. 3 ist Gott und 9 ist es nicht vollendet. Und Gott vollendet es. Er starb am Kreuz. Also Jesus hat die 40. Geißelung am Kreuz bekommen, als er dort angenagelt wurde. Es ist vollbracht. Das war Nummer 40. Wurde gegeißelt, 39 Schläge von den Römern, angespuckt, beleidigt, gekränkt. Und normalerweise stirbst du. Jesus starb nicht an der Geißelung, Jesus starb beim vollen Bewusstsein. Er hat auch nicht diesen Essig genommen oder er hat es abgelehnt. Nein, er wollte mit vollem Bewusstsein, nicht in der Narkose und nicht in der Hypnose, er wollte beim vollen Bewusstsein sterben, damit er uns auch beim vollen Bewusstsein erlösen kann. Okay? Der 40. Schlag war das Kreuz. Das war der Todesstoß. Okay, die nächste Frage. Halt es immer so gerade.
Ich wollte nur noch mal sagen, dass Jesus am Kreuz sein Blut für uns vergossen hat.
Ja.
Das wollte ich jetzt nur sagen.
Ja.
Weil ich hatte das
irgendwie das so Blut, das, mit dem Abendmahl. So wie das Blut des Abels in die Erde floss, so floss Jesu Blut in diese Erde. Und hat sein Blut vergossen. Und es ist interessant, Blut und Wasser kam aus seiner Wunde raus als letztes. Mhm. Blut und Wasser. Er ist wirklich gestorben.
Und
er ist wirklich auferstanden. Und er ist wirklich in den Himmel gefahren. Und er wird wirklich wiederkommen. Also er ist nicht scheintot, wie manche sagen, Gnostiker zum Beispiel, er wäre nur scheintot gewesen, nach Indien dann ausgewandert und wieder zurückgekommen. Er ist wirklich tot gewesen.
Und die Frauen waren dabei, da sind Zeugen, die dabei waren, also wo habt ihr ihn hingelegt und so weiter. Die waren dabei, die wollten ihn nochmal salben. Okay, noch eine Frage?
Ich habe dann nochmal
da hinten
noch mal, zu der lebendigen Seele. Da denke ich, dass bei der Geburt des Kindes die lebendige Seele eingetaucht wird.
Das ist Streitfrage, ich lasse es offen. Also ich lege mich da auch nicht fest, wann ich eine lebendige Seele, ich weiß, dass ich bin und niemand kann verhindern, mich, dass ich sei. Also ich bin ein Mensch und in dem Moment, wo ich mich bekehrt habe, habe ich das göttliche Leben in mir. Und das göttliche Leben in mir ist das, was mich erst als eine lebendige Seele sein lässt. Vorher bin ich nicht besser wie ein Hund. Ich bin wahrscheinlich ohne der Beziehung zu Gott. Der Mensch ist tot, obwohl er lebt, ohne Gott. Also erst mit der Beziehung zu Gott habe ich das Leben, pulsierendes, ewiges Leben. Ich habe nur das irdische Leben. Ohne Gott und ohne Glauben und ohne den Heiligen Geist habe ich nur das natürliche Leben, so wie alle anderen auch. Dann bin ich nicht besser wie irgendjemand anders, ein anderes Geschöpf oder ein anderes Wesen. Aber in dem Augenblick, wo ich Gott ergreife und Gott erfasse und Jesus in mir kommt, bin ich ein Kind Gottes, bin ich jemand anders. Bin also ein Jünger Jesu. Bin noch nicht vollendet und noch nicht vollkommen. Okay, jetzt da hinten noch was.
Ich darf noch mal anmerken, dass Christus ja am Kreuz gestorben ist und dass man ihm deshalb die Beine auch nicht mehr gebrochen hat. Das wäre noch einmal ein Beweis, dass er wirklich tot war, für die, die meinen, er sei dann wieder runtergewandert und nach Indien.
Ja, ja. Nein, das ist auch interessant. Der römische Soldat war der erste oder der Hauptmann, der dann diesen Stoß gab und er wusste, was Wasser und Blut rauskam, er ist wirklich tot. Und es interessant ist, Jesus starb als Selbstmörder. Denn er sagt, niemand nimmt das Leben von mir, ich gebe es freiwillig. Er hätte sich auch entziehen können und nach Indien auswandern können, aber er tat es nicht. Nein, er hat sich selbst freiwillig hingegeben, so damit auch der Selbstmörder noch gerettet werden kann, denn er sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Also er stand bewusst und dann verschied er. Also er sagte, es ist vollbracht, er verschied und er gab den Geist aus. Und das war, wo der römische Bürger oder römische Hauptmann gläubig wurde und sagte, das war wirklich Gottes Sohn. So was macht kein Mensch, das bringt kein Mensch fertig. Okay, noch irgendwo eine Frage?
Ja, ich schäme mich fast, dass ich da vielleicht noch vom vorletzten Mal das nicht richtig mitbekommen habe. Nochmal mit der Taufe.
Ja.
Also wir hatten ja die Begriffe vorhin, die Feuertaufe und dann hatten wir Wassertaufe und dann die Taufe mit dem Heiligen Geist. Also wenn ich da einfach nochmal so einen prägnanten Satz da höre.
Das eine ist mit Wasser.
Wer macht das? Das war doch denn der,
also mit
der
Wasser,
Johannes der Täufer eigentlich. Ne?
Mit Wasser tauft der Täufer. Richtig. Und wir haben festgestellt, jeder Gläubige darf taufen. Genau. Grundsätzlich, also es muss nicht der Priester sein, jeder, der an Jesus Christus glaubt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und tauft, das gilt also den Jüngern. Also wenn du ein Jünger Jesus, Jüngerin Jesu bist, du darfst taufen. Aber der nach mir kommt, wird euch mit Geist und Feuer taufen, das ist Jesus. Jesus tauft oder sagt, ich werde den Vater bitten und er wird einen anderen Tröster senden. Es ist gut, dass ich weggehe und er wird einen anderen Tröster senden und der wird bei euch bleiben ewiglich und der wird euch mit Geist und Feuer taufen. Das Geistestaufe ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dass der Heilige Geist in unser Leben einzieht, das macht er, können wir nicht machen. Wir können darum bitten und wir sollen den Heiligen Geist empfangen, der ist eigentlich schon ausgegossen. Wir müssen nicht mehr um die Ausgießung des Heiligen Geistes bitten, der Heilige Geist ist da. Wie empfangt den Heiligen Geist? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, fragt Paulus in Apostelgeschichte 19, als ihr gläubig wurdet. So, und dann diese Feuertaufe. Feuertaufe, wir haben heute Morgen oder heute Mittag diskutiert, was ist Feuertaufe, was ist überhaupt? Feuertaufe, man hat die Feuertaufe bestanden. Wenn man so, das kommt aus der Militärsprache und wenn man Waffen zum ersten Mal einsetzt, die Waffen haben die Feuertaufe bestanden. Also das ist unser Einsatz für Jesus. Wir haben auch hier einige tolle Gedanken auch, also Reinigung gehört also zu der Feuertaufe oder die Liebe Gottes wird ausgegossen in unser Herzen, ist auch etwas, was der Herr macht oder mit der Taufe des Heiligen Geistes, deshalb dieser eine Atemzug, er wird euch taufen mit Geist und Feuer. Der Heilige Geist oder die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Das ist also auch diese Feuertaufe, du kannst plötzlich die lieben, die auch unsympathisch sind.
Und wenn jetzt nun in einem Gottesdienst oder in einer Handlung der Kirche jemand getauft wird, ist es dann aber zunächst erstmal die Taufe im Wasser, in der Demut, dass dort praktisch der Heilige Geist dann zu wirken anfängt.
Also die Taufe ist nichts anderes, und ich sage das, es ist alles Mysterien, es ist ein Geheimnis. Wir vollziehen in der Taufe noch einmal, das haben wir letztes Mal gesprochen, in der Taufe vollziehen wir die Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Ich werde begraben, Römer 6, und ich stehe auf zu einem neuen Leben. Also das, was in mir passiert ist, eigentlich die Taufe gehört nach der Bekehrung, das heißt, und ist nur noch einfach nach außen hin ein Symbol. Ich bin mit Christus jetzt gekreuzigt, begraben und ich stehe mit Jesus jetzt auf zu einem neuen Leben. Jetzt fängt das neue Leben an. Also die Taufe ist ein Symbol, praktisch ein Zeichen. Die Taufe ist eigentlich, wenn man jetzt genau nimmt, ein Einweihungsritual. Ein Einweihungsritual, und wir sind hineingetauft in den Leib Jesu. Von dem Moment sind wir Glieder am Leibe Christi. Wir gehören zu Jesus, wir gehören nicht mehr der Welt. Das ist also, die Taufe ist also Herrschaftswechsel. Das ist die Taufe so, und das geschieht also, ist ein Akt des Glaubens. Eigentlich ist die Taufe ein Gehorsamschritt, nicht mehr und nicht weniger. Und hat mit Wasser was zu tun, man wird ein bisschen nass. Beim Heiligen Geist ist es natürlich viel mehr, dass da reden wir in Sprachen, wie der Geist gibt, auszusprechen, als erstes Zeichen der Geistestaufe. Okay, die nächste Frage irgendwo.
Ja.
Einen Moment, jetzt, pass auf, nacheinander, dann war Gott hat nachher und jetzt, okay.
Ich habe das eben nochmal nachgeguckt wegen der Feuertaufe, weil das der Hebräer 1,7,
ja.
Ist mir da jetzt etwas unklar, weil es steht drin, dass ich durch Taufe, also Jesus ist ja auch für Johannes getauft worden. Und im Hebräer steht drin, dass eben durch die Taufe er am Ende galt im Gericht am Ende der Zeit als gerettet, während alles Schuldbeladene durch eine Feuertaufe der Vernichtung preisgegeben ist. Und das bringe ich jetzt nicht so zusammen mit dem, was du gerade gesagt hast.
Also ich verstehe nicht, du liest es, das steht nicht in Hebräer, du liest es irgendwie Kommentar oder Fußnote. In der Fußnote, was du jetzt mir vorgelesen hast, steht irgendwo in der Fußnote von der Bibel.
Okay, dann
du liest aus der Fußnote.
Vergleiche Matthäus 3, 11 bis 12.
Also nee, aber frag die Frage.
Ja, also mir ist es noch nicht klar, was diese Feuertaufe jetzt eigentlich sein soll. Wenn es zwei Dinge gibt, die Feuertaufe, die Ergänzung zur Wassertaufe ist, die Wassertaufe nicht die eigentliche Taufe ist, die das Ganze
beendet. Nee, also Wassertaufe ist nicht Geistestaufe und auch nicht Feuertaufe, grundsätzlich. Das ist, ist ganz was anderes, ist auch eine ganz andere Erfahrung. Weißt du, du bist mit Wasser in ein paar Sekunden getauft, aber jetzt mit Geist und Feuer, das alles auszubaden und auszutragen, das brauchst du ein Leben lang. Ist ein Prozess, ein lebenslanger Prozess. Ist es. Also
ich würde Feuertaufe
verstehen. So diese Feuer heißt es, durchs Feuer gehen. Hier sind einige gute Gedanken vorgelesen, wenn durchs Feuer gehen und so weiter und alles wird verbrennen und was übrig bleibt, das wird bestehen vor Gott. Das ist also dieses Stück Feuertaufe. Du merkst, alles vergeht. Und was bleibt, ist nur das, was Gott gegenüber in Liebe geschehen ist. Okay, dann war Gotthard hier.
Du sagst es, Jesus der Selbstmörder. Aber
Jesus starb als Selbstmörder,
bewusst. Nein. Ein Selbstmörder legt selber Hand an sein Leben. Ja?
Ja.
Jesus hat das nicht gemacht. Menschen haben das gemacht.
Ja, weiß ich. Ja,
Menschen haben sich versündigt. Also kann Jesus kein Selbstmörder sein.
Lass mal diesen Gedanken. Er starb beim vollen Bewusstsein. Er sagt, niemand nimmt mein Leben von mir. Er hätte im Himmel bleiben können, er hätte gar nicht hierher kommen müssen. Er entäußerte sich, nahm Knechtsgestalt an, wurde wie ein Mensch und so weiter. Also er ist in den Tod hinabgestiegen, sogar noch viel mehr als in den Tod. In der Kreuzigung oder zwischen Kreuzigung und Auferstehung, er stieg hinab sogar an den untersten Örter der Hölle, der Unterwelt, und hat das Gefängnis gefangen genommen, wenn wir Petrus lesen.
Weil er als Mensch hier gewesen ist.
Okay, er starb ganz bewusst. Also was Jesus tat, er tat immer ganz bewusst. Also die Erlösung ist ein ganz bewusster Akt. Die Erlösung, und es war nicht ein Spielchen, es war eine ganz bewusste, von Gott festgelegte Aktion, gewollt von Gott auch so und nur so und nicht anders. Er hätte auch noch in die Schweiz kommen können, aber die Schweizer haben nicht diese Vorherbestimmung gehabt und nicht diese Offenbarung Gottes gehabt, diese Lehre, dieses Pentateuch, die Tora, das Gesetz. So, und das Gesetz musste erfüllt werden. Jesus hat das Gesetz erfüllt. Also er hat nicht das Gesetz hinweggetan, er hat das Gesetz erfüllt mit seiner Kreuzigung. So, und es ist vollbracht, das war das. Dann waren, ich weiß jetzt nicht, wo das da hinten, nein, da war beim Gerd da hinten.
Ja, ist richtig, und zwar, ich würde sagen, mit der Bekehrung, Wassertaufe, Geistestaufe, das sind wir erneuert, das sind wir wiedergeboren. Aber in unserem Wesen, in unserer Seele und so weiter, das sind wir immer noch die Alten. Und Paulus sagt ja, ist jemand in Jesus Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte im Hebräischen steht sogar ganz wunderbar, das dem Tode eingeschlafen, das Abgestorbene geht weg. Wie stirbt man? Das ist das Weizenkorn.
Ja. Okay.
Und das raus in die Erde, ins Leben und dort absterben. Und das ist ein Leben lang, so lange wie wir hier unten im Diesseits sind. Und wer da behauptet, so, jetzt bin ich genug gestorben, ich bin da neu, ja, der ist schon.
Also ich will dir die Wahrheit sagen. Bei der Taufe, weil wir schon das Thema Taufe hier aufgerissen haben. Bei der Taufe, jemand hat einmal gesagt, ich bin getauft, der alte Mensch ist ertränkt, aber es ist wie bei einem Schiffsuntergang. Das ganze Material schwimmt oben noch. Da kommt alles immer wieder. Das, was nicht ertränkt wurde, kommt immer wieder hoch. Also das heißt also, du musst jeden Tag gucken, dass der alte Adam und die alte Eva schön unter Wasser bleibt. Also die Taufe ist zwar ein äußerer Akt, aber ist ein Akt, das ein ganzes Leben lang anhält. Immer wieder, Johannes, bist du nicht gestorben? Bist du nicht beerdigt? Bist du nicht tot? Und was Beerdigung ist, der Kirchenvater Ignatius war es, oder? Also auf jeden Fall Kirchenvater Irenius war das. Da kommt jemand zu ihm und sagt, du predigst ja immer, wir sind mit Christus begraben, gestorben und so weiter. Was ist das? Was ist mit Christus gestorben und mit Christus begraben sein? Dann sagt der Mädel, geh mal auf den Friedhof. Und du weißt, unsere alte Schwester ist gestorben, die war eine treue Seele, ein liebes Menschenkind, hat Gott gefürchtet. Und sag alles Positive, was du weißt über sie, sag ihr auf den Friedhof und erzähl ihr das. Okay? Dann ist es ein Selbstmörder, auch in der Gemeinde gewesen, und der war ein Verbrecher, Übeltäter, durch und durch. Und ich sage, so hoch, du weißt, der liegt auf der anderen Seite vom Friedhof, niemand wollte ihn begraben und, aber ich habe das beerdigt. Geh mal hin und sag über diesen Selbstmörder und oder diesen schlechten Menschen, sag alles Schlechte, was du weißt über ihn, was in der Gemeinde so die Leute tratschen, sag und erzähl ihm. Und die macht jetzt den komischen Auftrag, kommt zurück. Was hat die Schwester dir gesagt, als du alles Gute so über sie erzählt hast? Nix. Und dann, was hat der Bruder gesagt oder der Mann, den wir da beerdigt haben, den niemand beerdigen wollte? Und dieser Räuber, was hat er dir gesagt? Nichts. Das ist begraben sein. Das ist getauft sein. Das ist gestorben sein in Christus. Weißt du, wenn man dich lobt, dann stehen bei dir nicht die Federn wie beim V. Oder wenn man dich tadelt, dann brichst du nicht zusammen und geht die Welt für dich nicht unter. Gestorben sein. Nichts sagen. Okay.
So, ich habe noch was zur Feuertaufe. Ich bin ein Zeuge einer Feuertaufe, denn ich wurde hier in der Gemeinde mit Geist und Feuer getauft.
Okay.
Das heißt, es ist viele Jahre her und da hattest du einen Aufruf in der Predigt. Hier ist jemand, der mit Geist und Feuer getauft werden möchte oder wird. Und die Kraft Gottes war damals so stark, also ich konnte nicht mehr stehen. Ich bin praktisch so in den Knien nach vorne gekommen und du hast gebetet. Und es ist auch, die Kraft Gottes war da. Er hat mir die Kraft gegeben zum Dienen. Und die Feuertaufe ist, dass ich seit 10 Jahren in dieser Gemeinde bin und 10 Jahre schon durchs Feuer gehe.
Und alles durchleidest.
Genau. Aber Gott ist größer, ne? Und es ist eine gute Sache. Und wir sehen die Herrlichkeit des Herrn. Amen. Das ist auch, Mose hat auch die Herrlichkeit des Herrn wie ein verzehrendes Feuer auf dem Berg Sinai gesehen.
Diese Feuertaufe ist, weißt du, so ein breites Thema. Eigentlich gar nicht richtig ausgearbeitet, aber es ist ein breites Thema. Methodisten und auch alle, die aus der Heiligungsbewegung kommen, die stellen immer 2 Erlebnisse in den Vordergrund, vom John Wesley her. Also Bekehrung, Wiedergeburt, ein Erlebnis und dann die Heiligung. Die Heiligung, du erlebst eigentlich, wenn du dich bekehrst und wiedergeboren bist, bist ein neuer Mensch, aber du hast noch nicht die Heiligung erlebt. Heiligung ist etwas, plötzlich nimmt der liebe Gott dich raus und du bist ein Fremder in dieser Welt. Du erlebst etwas, diese Heiligung. Vielfach haben wir dann bei diesen Pfingstern auch, die an diese Heiligung glaubten, und ich meine, es ist auch biblisch, jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Du musst irgendwo mal einen Punkt erleben, ich bin abgeschnitten. Ich bin abgeschnitten. Ich gehöre nicht mehr hierher. Das ist also diese Feuertaufe, dass du plötzlich weißt, ich gehöre nicht mehr hierher. Ich bin umgepfropft. Also, aber das geht manchmal bei manchen Leuten, das ist ein Erschüttern, das ist eine große Erschütterung, so wie du sagst, die Knie werden weich. Also bei dieser Feuertaufe, wenn die richtig in der Zucht und Ordnung des Heiligen Geistes geschieht, Leute fallen um, werden ohnmächtig. Und das ist ihre Heiligung oftmals. Beim John Wesley, wenn du seine Tagebücher liest, in seinem Tagebuch heißt es, und er war derjenige, der das in die Welt gesetzt hat und bei ihm zum ersten Mal so groß aufbrach, diese Heiligung. Die Leute sind mit Schubkarren heimgefahren, die sind nicht mehr zu sich gekommen. Muss ich vorstellen. Das ist also, und das waren manchmal 3 Tage, waren die in einem fast bewusstlosen Zustand. Und weißt du, wir werden umgepfropft. Und Adam fiel in einem tiefen Schlaf. Und dann wurde die Eva draus, die Partnerin. Das heißt also, dieser tiefe Schlaf passierte auch beim Abraham, als er diese Vision bekam über seine Nachkommen, was passiert, dieser tiefe Schlaf. Also dieses Ruhen im Geist könnte man ein Stück weit sagen. Aber nicht nur, dass man einfach nur purzelt. Und nein, sondern das ist ein Moment, das du erlebst, das haut dich um. Das haut dich um. Und du weißt, hier ist was passiert, so wie Gisela ihr sagte, da ist was passiert, von dem Moment bin ich nicht mehr der andere. Irgendetwas ist weg von mir, etwas mir genommen worden. Ich bin befreit. Du bist noch nicht vollkommen, du musst nachher noch immer wieder suchen und nach der Heiligung streben. Aber es ist ein Punkt, es ist verbrannt, ein Wechsel, Herrschaftswechsel. Okay, jetzt geht es da hinten nochmals. Aber wahrscheinlich die Leute, die da hinten sind, da ist die Opposition, oder? Nein, die passen auf gut. Okay, jetzt pass auf, ja. 2 Sachen. Da ist noch einmal hier und dann bist du. Warte was.
Ich jetzt?
Ja.
Naja, also mir liegt immer noch am Herzen, was ich nicht ganz noch nicht verarbeitet habe, das ist, was du sagst, dass Jesus als Selbstmörder gestorben ist. Das kann ich nicht so fassen einfach. Das war ja sozusagen, also nach meiner, so wie ich denke, das war ja sozusagen, was kommen musste durch die Propheten.
Die Frage.
Naja, dass er als Selbstmörder gestorben ist, das ist mir ein bisschen...
Ich muss näher kommen, ich verstehe
die Frage. Als Selbstmörder gekommen ist, meine ich. Bitte? Als Selbstmörder ist er gestorben, sagtest du?
Ja.
Und das kann ich mir nicht...
Als was gestorben?
Als Selbstmörder.
Nein, er starb bewusst beim vollen Bewusstsein.
Ja,
er gab sein Leben hin. Er sagt niemand. So. Er gab sein Leben hin, also so dass jeder erlöst werden kann, sogar der sich das Leben nimmt aus Verzweiflung, welchen Motiven auch immer, dass auch der noch eine Chance hat, zum Heiland zu kommen. Also er starb beim vollen Bewusstsein.
Ja, ja.
Also und zwar freiwillig. Er hätte abhauen können.
Er war gehorsam.
Er war gehorsam. Also niemand nimmt sein Leben von ihm.
Das ist also. Du hattest aber vorhin gesagt, er starb wie ein Selbstmörder.
Ja, er starb bewusst.
Er
starb bewusst.
Aber ich meine, er hat sich ja...
Ja, ist es okay, ich sprich's rein.
Er hat sich ja auch,
freiwillig
gegangen
auf der See. Ja, er hat sich auf das...
Er wollte es ja auch nicht, er hat auch den Vater gebeten, lass den Kelch an mir vorübergehen.
Genau.
Es war nicht so, dass...
Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja. Ich weiß, das ist okay. Sein Wille war eigentlich, ich muss sterben, ich muss gekreuzigt werden, so wie mein Enkel das begriffen hat, ich muss sterben. Okay. Ja, nochmals und dann haben wir 9.15 Uhr. Dann
nur ein kleiner
das Mikrofon. Andersrum.
Nur ein kleiner Nachtrag. Da gibt es ein amerikanisches Lied, das heißt I Remember When the Fire Fell.
Okay, I remember, I know.
Was die
das kommt aus der Heiligungsbewegung.
Ja, Heiligung und Sanctification ist ja da dasselbe.
Ja.
Ne? Und dann weiß ich, wie ich immer danach getrachtet habe, ja, jetzt muss ich da auch so ein Feuer kriegen. Und dann habe ich immer in die falsche Richtung geguckt, bis bei mir was ganz anderes. Da war so ein Füllen von unten nach oben, wie so ein mit friedvoller Strom. Also Gott macht es für jeden anders.
Ja, das ist die große Wahrheit. Gott macht bei jedem anders. So versteht, aber du spürst, ich bin rausgenommen, rausgerissen, ich bin jetzt Kind Gottes. Und jetzt fällt alles ab von mir, was nicht gehört. Also ich bin von Raupe, habe mich verpuppt zum Kokon und jetzt entpuppe ich mich und werde ein Schmetterling. Und ich bin ein total anderer Mensch, nicht mehr derselbe, ja? Warte.
Bei den Anthroposophen gibt es noch eine Irrlehre.
Ja.
Und die beziehen sich darauf, weil das Blut Jesu zur Erde geflossen wäre, Und dann hätte Demeter, die Göttin der Natur, die hätte das dann übernommen. Und deswegen ist alles da gesegnet, was auf der Erde kommt und von Demeter kommt. Und weil ich wusste damals, wo ich schwanger war, wusste ich von dieser Erdlehre als solches. Und habe eigentlich nie mit diesen Produkten so gerne harmoniert. Und ich weiß, einmal habe ich vorsorglich das erste Mal von der Demeter Kost, habe ich was genommen gegen Wadenkrämpfe. Vorsorglich. Und es war die erste Nacht, wo ich dann Wadenkrämpfe hatte. Und das hat mich erlöst von dem ganzen
Käse. Es gibt auch so, weil das Blut Demeter. Weil das Blut in die Erde geflossen hat, oder dieser Gedanke war da, diese Christusmystik, was bei Anthroposophen ist, diese Christusmystik, das brauchen wir nicht, das ist schon längst vorbei. Oh, das Kreuz, verstehst du? Oder irgendwelche mystischen Sachen, also das grenzt schon ins Okkulte. Das grenzt schon ins Okkulte. Jesus, er starb für uns und wir müssen es im Glauben übersetzen, nicht indem wir jetzt Radieschen essen. Und bei Mondstellung sowieso, sondern wir sind im Geist verändert. Deshalb Golgatha muss hier in unserem Kopf, in unseren Herzen übertragen werden. Das ist Golgatha. Aber natürlich ist alles Mystik. Auch dieses, verstehst du, ich glaube, ich spüre nicht. Aber deshalb ist die Heiligung und die Geistestaufe, natürlich Wassertaufe auch, ich werde nass, ist eine Erfahrung, das bestätigt mich, das ist echt. Du bekommst dieses Aha-Erlebnis, das ist es. Und ich möchte sagen, jeder erlebt Gott anders, individuell. Deshalb, es gibt keine Schablone. Und manchmal, wir haben das auch nochmal zu der Taufe, manchmal tauft Gott zuerst mit Feuer und Geist und dann erst mit Wasser. Also bitte, Gott ist souverän. Gott ist souverän und es gibt keine Schablone. Wir müssen lernen, Gott ohne Schema zu dienen. Steht im Korintherbrief drauf einmal. Ohne Schema. So, er führt uns immer individuell. Und deshalb, du kannst auch nicht sagen, du hast Gott noch nicht erlebt. Du hast Gott erlebt. Du kannst es vielleicht noch nur nicht so ausdrücken oder bist noch nicht so weit gekommen, dass du es formulieren kannst. Aber Gott sieht das Herz an und nicht das Äußere. Deshalb auch, wie viel Wasser und all das dazu ist oder ob du in Zungen gesprochen hast oder ob du leidest oder nicht leidest, spielt nicht die große Rolle. Wichtig ist, was bist du? Ich schließe mit einem Gedanken vom Napoleon. Die Engländer haben geschimpft, haben gesagt, Napoleon, du bist kein richtiger Kaiser, du hast dir selbst die Krone aufgesetzt und du bist nur ein Bürgerlicher, der sich da hochgekämpft hat und so weiter. Dann steht Napoleon da und sagt, lass die Engländer sagen, was sie wollen, aber sie können nicht verhindern, dass ich das bin, was ich bin. Ich bin Kaiser von Frankreich. So, lass die Leute sagen. Und manchmal hörst du vieles so drumherum. Lass die Leute schwätzen und erzählen, du bist kein richtiges Kind Gottes, du bist nicht erlöst, du weißt, dass du erlöst bist. Und so weiter. Du wirst nur verunsichert durch die anderen, weil die dir erzählen, ja, ich habe nicht Jesus so erlebt, ich habe Jesus nicht so erfahren. Dann hörst du in den Zeugnissen, in den Predigten und manchmal ist es sehr täuschend. Da erzählst du, ich bin frei von Rauschgift geworden, ich bin frei von Alkohol geworden, ich bin frei von Zigaretten geworden, ich bin, was sich alles so in meinem Leben verändert hat. Und du warst nie rauschgiftsüchtig. Du warst nie Alkoholiker. Du warst nie in Esoterik verstrickt. Und trotzdem will Gott dich erleben. Ich muss sagen, ich höre mit Napoleon auf und doch wahrscheinlich nicht. Aber diesen Gedanken will ich noch fertig bauen und ausarbeiten. Niemand kann verhindern, dass ich Kaiser von Frankreich bin. Ich habe eine Jugendfreizeit, Kinderfreizeit von Pastorenkindern. Also das waren vielleicht 13, 14 Pastorenkinder in dieser Freizeit. Kinder, Jungs und Mädels. Und nach dem Gottesdienst kommt einer dieser Kinder, Pastorenkinder, und sagt, Bruder Matthäus, ich habe ein Problem. Muss ich rauschgiftsüchtig werden? Muss ich in die Welt gehen und verloren gehen, damit ich gerettet werde? Ich habe gesagt, nein. Weißt du, ich habe das alles nicht erlebt, aber ich habe auch den Heiland lieb. Ich habe gesagt, weißt du, du hast erst doppelten Grund, Gott zu danken. Du musstest den ganzen Shit nicht durchmachen. Du bist vor allen diesen schrecklichen Dingen bewahrt worden. Du bist in einem christlichen Haus aufgewachsen und du kannst Gott danken. Du musst nicht rauschgiftsüchtig werden, um ein Zeugnis zu haben. Natürlich, derjenige, der verloren ist, so richtig im Dreck steckt wie der Zöllner und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Der ist es vielleicht anders bewusst. Dem, wo viel vergeben ist, der liebt auch viel. Aber du kannst Gott genauso viel lieben, auch wenn du nicht in Sünde gefallen bist. Und kein Verbrecher geworden bist. Und niemand umgebracht hast und keine Bank ausgeraubt hast. Du bist Kind Gottes. Amen. Lasst uns aufstehen und lasst uns ins Gebet gehen und Gott noch zum Schluss danken. Ja, wir nehmen nachher noch unser Opfer auf oder fürs Papier. Ich muss es bezahlen. Aber wir danken zuerst mal Gott. Vater, ich danke dir, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Und egal, was die Welt sagt, der Geist Gottes gibt meinem Geist, Halleluja, das Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Und Vater, ich danke dir für das Zeugnis des Heiligen Geistes für jeden Einzelnen. Und das ist der Sieg, der die Welt überwindet. Das ist die Kraft, die uns tagtäglich stärkt, einfach siegreich vorwärts zu gehen, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Erben Gottes sind, dass wir Geliebte Gottes sind. Und du liebst jedes Kind Gottes extra. Ich danke dir dafür. Amen. Amen.